Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung eines Artikels über gesunde Abgrenzung von Lisa Holtmeier in der Ausgabe 924. Hi Robert.
Hallöchen, du sagst es immer so schön.
Ja, ich weiß.
Das muss am Rhetorikkurs liegen.
Ja, wir haben gerade schon vorher ein bisschen gesprochen und jetzt habe ich es schon wieder gesagt, ne? Sollte nicht mehr drin sein. Wir hatten vor Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, tatsächlich mehrere Zuschriften, dass wir an unserer Rhetorik ein bisschen arbeiten sollten für so einen professionellen Podcast. Und dann habe ich mir tatsächlich einen Rhetorikkurs gebucht, weil mich das wirklich sehr beschäftigt hat. Aber ich habe ihn mir nie angeguckt. Naja. Ja. Robert hatte dafür ein großes Ja oder sowas davor stehen.
Mein Füllwort war genau. Und ich hatte mir dann einen riesen Zettel geschrieben, wo genau drauf steht, Ausrufezeichen, und mir den vor meinen Computer gelegt, dass ich versuche, dieses Wort zu vermeiden. Das ist gar nicht so einfach, das muss man wirklich mal versuchen.
Ja, und so
genau.
Kann man sich dann die Kosten für so einen Rhetorikkurs sparen. Nein, Quatsch. Die haben natürlich dann auch ganz, ganz viel mehr. Aber bevor wir euch jetzt mit Rhetorik und so weiter langweilen, möchte ich heute noch zu unserem Gast kommen. Hallo Lisa, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Wir freuen uns sehr über dich.
Hallo ihr zwei, ich freue mich auch und vielen Dank schon für die sehr unterhaltsame Intro.
Herzlich willkommen. Ich freue
mich. Ja, danke.
Lisa, du warst zwar schon mal bei uns, aber für alle, die jetzt zum Beispiel mit dieser Folge einsteigen, darfst du dich noch mal vorstellen. Wer bist du? Was hast du bisher so gemacht?
Genau. Gerne. Genau. Vielen Dank. Ja, mache ich gern. Also, mein Name ist Lisa Holtmeier. Ich bin gelernte Ergotherapeutin, habe selbiges studiert und bin mittlerweile Gründerin von Wordseed. Und Wordseed ist ein Unternehmen, was sich für gesunde Kommunikation einsetzt, vor allem im Gesundheitswesen. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, wie wir Gesundheit fördern können, sowohl von KlientInnen als auch von medizinischem Personal, Ergologo, Physio, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal. Und da mache ich Fortbildungen, Coachings, Begleitungen, Beratungen und vieles, vieles mehr, um Kommunikation immer mehr als Gesundheitsförderung einzusetzen. Das ist letztendlich das Ganze in Kurzform. Und da versuche ich ganz sehr aufzuklären, zum Beispiel über den Thieme Verlag, durch Artikel und über meinen eigenen Podcast und freue mich, wenn ich mal einen Ausflug machen darf, in eurem Podcast zum Beispiel.
Ja, immer wieder gern. Heute geht es um das Thema gesunde Abgrenzung. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das genau ist und ob das überhaupt wichtig für uns Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ist.
Gesunde Abgrenzung, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Definitionen. Eine Definition, die ich für mich persönlich ganz zutreffend finde, ist, wenn Handlungen oder Aussagen oder Ähnliches unseren eigenen Werten widersprechen. Also wenn wir merken, jemand überschritt eine Grenze, dann überschritt er häufig unsere Werte. Und das können Handlungen sein, wie gesagt, das können Aussagen sein. Und ich finde, für unsere Berufsgruppe ist es essentiell wichtig, dass wir lernen, uns gesund abzugrenzen. Gesund deshalb, weil es immer eine Balance sein darf. Und ich finde es tatsächlich schon wirklich erstaunlich, dass es die meisten, um nicht zu sagen fast alle, gar nicht in der Ausbildung gelernt haben. Und ich finde, das ist eine absolute Basis, damit wir gesund bleiben und gesund arbeiten können.
Deswegen bin ich auch heute sehr froh, dass du bei uns bist, um mit uns dieses Thema anzugehen, denn ich empfinde es genauso. Und ich starte gleich mit meiner nächsten Frage. Und zwar, was passiert denn, wenn mir so eine gesunde Abgrenzung eigentlich nicht gelingt? Und kann es auch sein, da die zweite Frage dazu, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass mir das ganz gut gelingt und ich mich irgendwie doch auch gut abgrenzen kann, aber es in Wirklichkeit vielleicht doch nicht so gut funktioniert? Und welche Anzeichen könnten denn dafür ein Signal sein, dass ich mich vielleicht doch mit diesem Thema beschäftigen sollte?
Super gute Fragen. Also zunächst ist es, glaube ich, super essentiell, dass wir erstmal für uns schauen, wo wurde denn gerade zum Beispiel eine Grenze überschritten? Sprechen wir hier über körperliche Grenzen? Ich stelle leider Gottes, muss ich sagen, gerade in den letzten Jahren immer mehr fest, dass zum Beispiel körperliche Grenzen überschritten werden von sowohl Therapeutinnen als auch von Therapeuten. Ne? Oder es gibt auch emotionale Grenzen, soziale Grenzen. Also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Formen von Grenzen, dass ich da erstmal versuche zu verstehen, wo kann ich mich vielleicht ganz gut abgrenzen und wo fällt es mir vielleicht ein bisschen schwerer. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, sich das erst einmal bewusst zu machen. Und letztendlich schütze ich damit immer meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit, meine physische Gesundheit. Und es kann sein, dass ich den Eindruck habe, ja, ich kann mich total gut abgrenzen, das ist alles gar kein Problem. Bloß abends einschlafen, oh, das ist echt schwer. Ne? Also ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken. Ne? Oder es können sich körperliche Symptome bemerkbar machen, ne? Dass das Nervensystem ziemlich hochpeitscht. Ich kriege schnell schwitzige Hände, wenn ich die Praxis oder die Klinik betrete, bin ich vielleicht unruhig, unkonzentriert. Das kann damit zusammenhängen. Also da darf man für sich reflektieren. Das kann natürlich viele Ursachen haben, wenn ich schon so gestresst in meinen Arbeitskontext komme und gleichzeitig, wenn ich dann merke, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken abends noch. Das ist so der Klassiker. Ich kann nicht einschlafen. Ich komme nicht so richtig zur Ruhe. Ich kann nicht abschalten. Das kann zum Beispiel auch daran liegen, dass wir unsere emotionalen und sozialen Grenzen total überschritten haben. Oder auch wenn wir merken, boah, mich am Wochenende noch mit Freundinnen und Freunden zu treffen, habe ich gar keine Kapazitäten für. Da merken wir auch, boah, das Fass ist richtig voll. Ne? Ich kann nicht mehr. Und das ist zum Beispiel auch so ein sozialer Overload.
Okay. Wir haben ja, ich denke, jeder von uns Klientinnen und Klienten kennengelernt, die auch mit wirklich schweren Erkrankungen zu uns kommen. Also ich zu meinem Teil zum Beispiel, ich habe ja 10 Jahre in der Akutneurologie gearbeitet, Wachkoma-Patienten etc. pp. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Klientinnen und Klienten, die wirklich trauern, ne, um ihr Leben, was sie haben, um eigentlich, oder sie möchten eigentlich auch ein Leben ohne diese Einschränkung haben, ohne diese Erkrankung haben. Und manche haben auch wirklich mit dem Tod zu tun, auch Kolleginnen und Kollegen, die damit konfrontiert sind. Wie grenze ich mich denn hier ab? Das sind ja schon so wirklich starke Bereiche. Wie nehme ich da am besten nichts mit nach Hause? Und wichtig, wie gebe ich denn trotzdem meine Empathie nicht auf für meine Klientinnen und Klienten?
Eine schöne Frage und gleichzeitig super herausfordernd zu beantworten, weil ich glaube, hier gibt es ganz viele Nähe. Ich hatte ein Interview mit Professor Dr. Sven Gottschling, der ist Kinderpalliativmediziner. Und ihn habe ich das auch gefragt und er spricht ganz oft von professioneller Nähe. Und das finde ich ganz, ganz schön, um da auch die Balance zu zeigen. Wir sprechen ja oft von professioneller Distanz. Das kannte ich bis dato. Und er hat so diesen Begriff professionelle Nähe sehr geprägt. Den fand ich persönlich sehr, sehr schön. Und ich denke, da dürfen wir für uns alle erstmal einen Weg finden, um mit solchen Situationen umzugehen. Es geht hier auch für uns um Bewältigungsstrategien. Was bin ich in der Lage zu sehen? Was brauche ich, um Ausgleich zu haben? Für manche ist es Sport, dass die sagen, ich kriege da die Birne frei. Das ist super. Ne? Vielleicht Robert, der dann läuft. Ne? Vielleicht ist das auch eine Form der Bewältigungsstrategie. Manche hören Musik oder machen Musik. Andere sagen, also typisch weiblich ist zum Beispiel, wir gehen ins Gespräch, wir labern uns das von der Seele. Ne? Dann rufen wir eine Freundin an oder einen Freund oder vielleicht auch in der Familie und reden uns das von der Seele oder vielleicht auch im Team. Da kann das Team wahnsinnig wichtig sein, um da vielleicht auch ein Korrektiv zu haben, dass wenn wir wirklich mit Menschen zu tun haben und länger schon zusammenarbeiten, denen wir auch sehr vertrauen, dass wir in manchen Teams, zum Beispiel in solchen Stationen, reden wir auch so wie so über so eine Art Teamkodex. Inwiefern dürfen wir uns darauf aufmerksam machen, dass wir das Gefühl haben, zum Beispiel, hey, ich habe den Eindruck, dieser eine Fall, da geht dir richtig nahe, kann das sein, dass man das selbst vielleicht noch nicht merkt, weil man so in diesem Fall noch drin ist, bloß von außen das vielleicht schon sichtbar wird. Und da kann natürlich eine sensible Ansprache super hilfreich sein und dass wir da für uns gucken, was können Möglichkeiten sein, was hilft mir, um Dinge zu verarbeiten. Und gleichzeitig ist es mir noch ganz wichtig zu sagen, dass es Menschen geben wird auf unserem beruflichen Lebensweg. Das berührt uns. Wir sind Menschen mit Emotionen und es ist eher schädlich, wenn wir das komplett unterdrücken. Es ist, ich erinnere mich an meinen allerersten Klienten, den ich hatte, als ich frisch aus der Ausbildung kam. Ich hatte das erste Mal eine Heilmittelverordnung als fertige Ergotherapeutin in der Praxis in der Hand und da stand drauf, Zustand nach Astrozytom-OP. Das heißt, ich wusste, okay, das war ein Hirntumor. Dann bin ich zu meiner Chefin gegangen, habe gesagt, kann ich einen Schlaganfall bekommen? Sie hat mich angeguckt, naja, das ist jetzt dein erster Klient. Ich so, naja, ist das nicht ein bisschen schwierig für einen Anfang? Kann ich, so einen Schlaganfall habe ich schon oft behandelt. Ich glaube, das kriege ich ein bisschen besser hin. Und sie meint, Lisa, man wächst mit seinen Aufgaben. Dann dachte ich, naja, moin, ey, super. Und dann bin ich in die erste Behandlung, habe den Befund gemacht und der Klient saß vor mir und hat gesagt, ich kann Ihnen gleich mein Ziel sagen. Schon sehr therapieerfahren und ich guckte ihn ganz groß an. Ich so, okay, dann erzählen Sie mal. Er meinte, ich habe 3 Monate zu leben, ich will noch einmal mit meinen Kindern reisen. Und da habe ich gesagt, okay, was brauchen Sie dafür? Mhm. Also diese Klarheit hat mich auch ein bisschen überrumpelt. Und long story short, aus diesen 3 Monaten wurden 4 Jahre zweimal die Woche Therapie. Und als ich dann irgendwann mal im Hörsaal saß, habe ich einen Anruf bekommen von seiner Tochter. Und sie hat gesagt, er liegt jetzt auf der Palliativstation. Er möchte sie noch einmal sehen. Und ich habe erst überlegt, fahre ich hin oder fahre ich nicht hin? Ich habe mich entschlossen, hinzufahren. Und obwohl ich wusste, dass wir irgendwann zu diesem Punkt kommen, war es ein schwerer Gang für mich. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, weil es mir in der Verarbeitung geholfen hat. Ich habe mich von ihm verabschiedet. Und als ich auf diesem Klinikparkplatz stand, habe ich Rotz und Wasser geheult. Und jetzt könnte man natürlich rational sagen, naja, ist eine professionelle Haltung. Das war ja klar bei der Diagnose und so weiter. Klar, war es klar. Aber begreift das mal emotional. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns auch erlauben, Emotionen zuzulassen und auch klarzumachen, hey, das ging mir wahnsinnig nah, ich mochte den auch einfach wahnsinnig gern. Und für mich war es gut, mich zu verabschieden. Und das ist mir bei diesem ganzen Thema gesunde Abgrenzung auch wichtig, sich selbst nicht so sehr, ich habe mich sehr verurteilt dafür. Wie kannst du jetzt hier rumheulen? Ne? Also das, du bist Ergotherapeutin, du musst damit professionell umgehen. Ne? Und die Rückmeldung habe ich auch von einer Führungsperson bekommen. Ja, wir müssen dir den Fall wegnehmen, das geht so nicht. Also, dass du da auch noch hinfährst und dich verabschiedest, das gehört nicht in deinen, das ist in deiner Freizeit, dahin zu fahren. Und das hat mich sehr verunsichert, muss ich sagen. Und gleichzeitig möchte ich diese Plattform nutzen, um dir da draußen zu sagen, wenn es so etwas gibt und du dich verabschieden möchtest und kannst, und das stimmig für dich ist, dann spricht nichts dagegen. Und wenn dir da die Tränen kommen, dann prüf für dich, okay, hilft mir das gerade in der Verarbeitung oder geht es mir so nah, dass gerade eine Grenze für mich überschritten wird? Ne? Und das ist, denke ich, eine Entscheidung, die wir für uns alle individuell treffen dürfen. Was denkt ihr darüber? Das würde mich interessieren.
Ich finde, du hast es wirklich sehr schön gesagt. Ich hatte damit lange Jahre auch zu tun, was ist professionelle Nähe, was ist professionelle Distanz. Und im onkologischen Bereich treffe ich immer wieder auch auf junge KlientInnen, die eine begrenzte Lebenserwartung haben. Eine, die mich immer noch sehr, oder an die ich immer noch oft denke, die auch nicht mehr lebt, die war in meinem Alter, ne? Mhm. Und die hatte auch, die hatte keine hohe Lebenserwartung mehr, aber ihr Ziel war es, noch einen Hund zu haben. Das ist kein Ziel für eine Reha in dem Sinne, aber wir haben dann mit ihr gesprochen, mit wem sie darüber sprechen möchte. Und sie hat ja auch schon ein ganz tolles Netz mit der Familie und wie das dann weitergeht mit dem Hund und so weiter und so fort. Und wir haben dann noch ein paar andere Dinge gemacht, weil sie bei einer OP dann noch eine Radiuslähmung dazu hatte und sie wollte sich wieder die Haare föhnen. Und solche Sachen haben wir dann so ein bisschen gemacht. Und auch das Thema Sterben war oft Thema. Und als sie dann gegangen ist, hat sie mich ganz fest umarmt und hat gesagt, wir sehen uns wann anders wieder. Und ich habe so angefangen zu heulen. Das war aber für mich okay, weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist okay. Aber ich habe lange auch mit diesen Gefühlen zu kämpfen gehabt, die du beschrieben hast, dass man sich verurteilt. Ich muss doch professionell sein und so weiter. Aber irgendwann habe ich mit mich gemerkt, ich kann nur professionell sein, wenn ich eben auch mal Rotz und Wasser heule. Und wenn ich eben auch, wenn es eben für mich passt, die Nähe zulasse, umarme und dann vielleicht auch weine und sage, ich finde es so toll, wie stark sie sind. danke, dass Sie mich daran teilhaben lassen. In dem Fall zum Beispiel. Und das berührt mich heute noch sehr.
Danke, dass du es teilst.
Bei mir war das halt nicht so, weil, also man muss dazu sagen, meine Klientinnen, die ich hatte, waren halt so schwer betroffen, dass man oftmals gar keine emotionale Bindung mit denen aufbauen konnte, ne, weil dann keine Gespräche stattgefunden, waren beatmet, Tracheostoma, alles. Und von daher, da gab es gar nicht diese Bindung in dem Sinne. Ne? Also es war eher so, ja, dass wir, wenn sie auch bei uns verstorben sind, ich es eher als Erleichterung für die Menschen dann gesehen habe.
Ja.
Ne? Also gesagt haben, okay, natürlich ist das jetzt nicht so, dass es jetzt einen kalt gelassen hat, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das emotional so ergriffen hat, dass ich dann da irgendwie ins Stolpern für mich kam oder irgendwas. Eine Situation hatte ich tatsächlich, die das hat so das Krankenhaus-Flair auch ganz gut gezeigt. Wir hatten eine morgendliche Besprechung, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Und dann war das so, dass dann eine Schwester reinkam, wir haben so eine Morgenbesprechung gehabt, alle Therapeutinnen zusammen, Ärzte etc. und haben dann die Patienten auf der Station besprochen morgens. Und dann kam eben die Schwester rein und hat gesagt, ja, dem und den, Herrn Müller oder keine Ahnung, wie er hieß, dem geht's nicht gut, kommen Sie mal bitte. Und da ist der Arzt hingegangen und kam 5 Minuten später zurück und hat dann nur gesagt, ja, er ist tot. Und alle haben weitergemacht. Nächster Patient, nächster Patient. Und dann saß ich schon mal kurz da. Das war so ein Punkt für mich, wo ich sagte, ey Leute, da ist gerade ein Mensch gestorben. Also wir sollten vielleicht mal kurz innehalten irgendwie und das mal gewahr machen, dass es jetzt nicht nur Nummern sind, Zimmernummern, die hier bei uns liegen. Also auch wenn die so schwer betroffen waren,
Ja.
dass die Prognose generell nicht gut war.
Ja, absolut. Und ich denke, da hat jeder Mensch dann andere Strategien. Ich denke zum Beispiel auch an eine Klientin auf der Intensivstation nach einem schweren Unfall. Und da bin ich reingegangen, dachte, ah, ich guck mal. Und dann habe ich gesehen, was mich erwartet, bin sofort wieder raus. Also die Patientin war komatös, die hat das nicht so mitbekommen. Und da habe ich mich ganz kurz gesammelt, dachte, oha. Okay, und dann habe ich für mich überlegt, wie kann ich jetzt damit gut umgehen, mit auch dem, was ich da sehe. Und dann habe ich für mich wirklich Achtsamkeit irgendwie, ich konzentriere mich erstmal nur auf diese eine Sache und nicht auf das Ganze, was ich da gerade sehe, um zu schauen, okay, was würde mir jetzt helfen? Weil der Anblick war schon, das hat mich schon an meine Grenze gebracht. Da habe ich schon gemerkt, boah, puh, deshalb bin ich sofort raus, habe mich ganz kurz gesammelt. Und ich habe zum Beispiel mal mit einer Hospizbegleiterin gesprochen, habe gefragt, wie macht ihr das denn hier eigentlich? Und sie hat gesagt, wir werden explizit geschult und wir gehen zum Beispiel, wenn es sehr extrem wird für uns emotional, rückwärts aus dem Raum. Sie meint, das wirkt immer ein bisschen komisch, als würden wir die Situation, also aus dieser Situation kriechen. Das sind so Mentalstrategien, die erlernen quasi. Oder das Fenster dann nochmal weit aufzumachen, um selber nochmal durchzuatmen, ne? Um quasi alles geht jetzt raus oder die Klinik, die Praxis etc. bewusst verlassen, um sich selbst den Satz zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles hier, so gut es geht. Und mit jedem Meter, den ich mich entferne, entferne ich mich auch von dem, was ich gesehen, gehört, gespürt, gerochen und wahrgenommen habe. Auch das kann manchen Menschen helfen. Wie gesagt, für manche ist es Quatsch, für manche ist es super hilfreich. Da darf jede Person für sich gucken. Ich finde halt wichtig, auch solche Rituale, die manche Fachpersonen auch haben, nicht zu verurteilen. Jeder Mensch findet eigene Wege, ne? Wie im Krankenhaus, ich kenn's, die Seele geht dann aus dem Zimmer, ne? Und das zu lassen und nicht zu verurteilen, das finde ich halt auch genauso wichtig, weil das ist eine Grenze, ne? Und das hilft jemandem, gerade damit umzugehen, ne? Gesunde
Absolut.
Grenzen bedeutet ja auch, die Grenzen anderer Menschen zu respektieren und zu wahren, ne? Manche beten und das darf alles sein. Das finde ich genauso wichtig.
Ich weiß gar nicht, Sabrina, ich weiß nicht, ob wir einen Podcast hatten. Letztens mal ein Gespräch mit der Ergotherapeutin. Sag bitte, wenn wir es waren, okay? Ich weiß es gerade wirklich nicht.
Ich frage, wenn wir es waren.
Und da ging es auch um Rituale und um Abgrenzung. Und die Kollegin hat immer darauf gepocht, sich am Ende des Tages umziehen zu können, bevor sie nach Hause gegangen ist. Ne, also, weil es gibt ja auch Praxen und so, die dann auch ihre Poloshirts mit nach Hause nehmen, dann anlassen, zu Hause das umziehen. Und der Person, ich weiß nicht mehr, wer das war, der war das wichtig, das in der Praxis zu lassen, ne, sich auch andere Schuhe anzuziehen, also komplett alles, was damit zu tun hat, dort zu lassen.
Ja, super Strategie.
Ja, ich war es nicht, aber ich kenne diese Strategie als Maßnahme oder eben auch dieses bewusst nochmal über die Fahrt, den Fahrtweg zu nutzen und bewusst eine bestimmte Musik zu hören, um sich zu lösen
Genau.
oder sowas. Da darf man gerne mal ausprobieren, mit was man sich wohlfühlt. Und vielleicht wechselt es ja auch temporär. Ich bin sehr gespannt, ob ihr, liebe HörerInnen, da bestimmte Strategien habt, die ihr uns vielleicht auch in die Kommentare schreiben könnt, damit wir einmal sammeln können, was euch geholfen hat oder was Bekannten geholfen hat. Das kann wiederum auch anderen helfen.
Super gut.
Gehen wir mal weg von KlientInnen. Wir haben ja nicht nur das Thema Abgrenzung bei unseren KlientInnen, sondern vielleicht auch in unserem Team, in unserem Arbeitsumfeld. Und ja, wenn KlientInnen, also wenn man dann zum Beispiel auch mal Ärger hat mit KlientInnen oder sowas und das einen so richtig beschäftigt, dann kann man den ja auch vielleicht auch irgendwann mal abgeben oder denkt sich, naja, die dreimal ziehen wir jetzt noch durch und dann ist aber auch gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel gerade im Team eine schlechte Stimmung aufkommt unter Teamkollegen und jetzt nicht irgendwie in Absicht ist, dass ich mir eine neue Stelle suchen möchte oder sowas oder irgendjemand geht, sondern das einfach eine persistierende Situation ist, wie kann ich denn da mich abgrenzen, um das nicht mit nach Hause zu nehmen?
Super schön finde ich, dass ihr das Feld auch eröffnet, weil das ist noch häufiger, weil bei den anderen Fällen haben viele Kolleginnen und Kollegen im Kopf, was du schon gesagt hast, ne? Da darf man auch drüber sprechen, da darf man ruhig mal sagen, ein noch dreimal, dann ist aber auch gut. Dann haben wir ja alle unseren Job getan, ne? Bloß, was ist tatsächlich im Team? Und das Interessante ist tatsächlich, es gibt Studien dazu, dass wenn es Konflikte in Teams gibt und oder Lästereien oder so passiv-aggressives Verhalten, auch wenn ich nicht persönlich involviert bin, hat es trotzdem Auswirkungen auf meine Gesundheit. Das ist nämlich ganz interessant. Wir sind ja nun mal soziale Wesen, da können wir uns alle nicht gegen wehren, ne? Also, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, haben wir schon alle ganz gern, wenn die Stimmung recht gut ist, sagen wir mal so, ne? Die einen wünschen sich mehr Harmonie, für die anderen ist so eine okaye Stimmung schon in Ordnung, bloß wir brauchen das alle, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Also, wenn man morgens da irgendwo hinkommt, ne, und schon in Gesichter guckt, wo das Gehirn dem Gesicht nicht sagt, hey, ich bin gut drauf. So. Und das ist jeden Tag, den ganzen Tag so, ne? Mal Morgenmuffel ausgenommen, dann wird's schon schwierig für uns. Und sich davon abzugrenzen, ohne zu pessimistisch zu sein, ist fast unmöglich. Weil wir brauchen, um gut und gesund arbeiten zu können, eine gute Stimmung. Wir können uns temporär davon abgrenzen, wenn jemand mal wirklich einen ganz miesen Tag hat und das ist so in regelmäßigen Abständen so, ne? Dann können wir damit vielleicht noch ganz gut umgehen. Ist es ein dauerhafter Zustand, wird es schwierig und da braucht es Kommunikation im Team. Es ist einfach unfassbar wichtig, über solche Themen zu sprechen oder es anzusprechen, zu sagen, hey, dass der Konflikt zwischen den Beteiligten geklärt wird, weil jeder bekommt das mit. Und gerade Therapeutinnen und Therapeuten, die haben soziale Antennen bis zum Mars. Die kommen in die Praxis, wissen, wie die Stimmung ist, keiner hat gesprochen. So, das können sich andere Berufsgruppen manchmal gar nicht so vorstellen. Ich kenne das aus den Teams, in denen ich arbeite, hat gar keiner was gesagt und die wissen ganz so, sofort, oh, alles klar, okay. Okay, ich weiß, was los ist. Ne? Und das ist schon Wahnsinn, welche Kompetenzen wir da haben. Und da ist ganz wichtig, entweder den direkten Kontakt zu suchen oder du hast vielleicht eine Kollegin und Kollege. Die Person ist sehr redselig, ne? Die kommt in die Praxis, ne? Und die fängt gleich an zu reden. Und du bist vielleicht gerade dabei, einen Bericht zu schreiben oder sogar am Telefon und empfindest das vielleicht jetzt gerade als unhöflich. Denkst dir, wie kann einem das nicht auffallen? Ne? Wenn man vielleicht noch offensichtlich den Hörer durch die Luft wedelt und noch drauf zeigt, um jemanden klarzumachen, du, pass auf, ich telefoniere gerade. Oder vielleicht nicht sofort aufschaut, sondern weiter den Bericht schreibt. Und dann so können ja schon kleinere Konflikte entstehen und so kannst du dich auch abgrenzen, indem du sowas sagst wie, hey, ich würde dir super gerne zuhören, gerade schreibe ich den Bericht, lass uns später sprechen. Also das ist auch eine Form der Abgrenzung, weil irgendwann nervt es dich vielleicht enorm, weil du schreibst den Bericht und das passiert ständig, die Person kommt rein, fängt an zu reden und ist vielleicht noch laut oder unterhält sich neben dir mit einer Kollegin und das Wochenende und das war fantastisch, ne? Und die Nachbarin und dann weißt du, was die Nachbarin gemacht hat, was die Kollegin gemacht hat und so weiter und so fort. Und geh nicht davon aus, dass Menschen das immer merken. Das machen die nicht mit böser Absicht, ne? Menschen machen lustige Dinge, das ist ein Ding davon. Und bevor du eine Erwartungshaltung hast, naja, das müsste man doch merken, ich würde das nicht so machen, sprichst lieber einmal zu viel an, als einmal zu wenig und dann platzt es aus dir heraus, weil dann hast du einen schlechten Tag, da brauchst du einen Tropfen. Ne? Und dann explodiert es und alle gucken dich an und denken, hoppala. Ne? Das überrascht mich ja jetzt aber. Und deshalb fangen bei in Häkchen Kleinigkeiten an, aber wenn sich das aufstaut, ne, manche kriegen das nicht so mit und Menschen haben unterschiedliche Grenzen. Deine Grenzen sind deine Grenzen, das hat niemand zu bewerten, sondern einfach nur zu akzeptieren.
Ich finde es total toll, dass du, Robert, ich grätsch dir einmal rein. Ich finde es total toll, dass du das genauso ansprichst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vieles aus solchen Kleinigkeiten heraus explodiert, ne? Weil man sich nicht traut, es anzusprechen, weil man denkt, oh, jetzt spreche ich das nicht an, wie auch immer. Und dann ist es irgendwann, wie du schon gesagt hattest, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und jeder denkt sich, sag mal, dass die jetzt so austickt oder der.
Das ist nicht übertrieben.
Völlig übertrieben. Was soll denn das? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dann sagen, oh Gott, wenn ich da immer gleich was sage, nicht, dass ich da als der totale Meckerer und bei uns im Badischen sagt man Dipfleschisser steht. um da dann quasi immer irgendwie seinen Senf dazu zu geben oder dass man sich sehr gewahr sein muss, wie man sich in dessen Nähe verhalten muss. Gibt es denn da auch einen Trick, wie man solche Sachen ansprechen kann, ohne dass man irgendwann den Stempel bekommt, aber bei der, da ist nicht gut Kirschen essen.
Ja,
immer
ja.
Aufpassen.
Wenn die Sabrina kommt, ne, nervt sie wieder rum.
Natürlich.
Oh, immer mit ihren Extrawünschen.
Richtig?
Ja, super guter Punkt. Also das ist, ne, die Balance macht es wie immer. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wir haben irgendwie ein Ergo-Team, sage ich jetzt mal plakativ, 10 Leute. So, da hast du da 10 Leute mit 10 unterschiedlichen Bedürfnissen, mit 10 unterschiedlichen Stimmungen, mit 10 unterschiedlichen Werten und dies und das. Die bringen ja auch alle noch was mit. Ne? Vielleicht das Kind, was heute Morgen die Kita richtig beschissen fand. So. Der Hund, der dachte, nee, wir können jetzt hier ruhig noch mal eine Runde länger gehen oder was auch immer. Ne? Oder so persönliche Sachen. Und das ist einfach wahnsinnig herausfordernd. Deshalb spreche ich mit jedem Team darüber, hey, wie wollt ihr hier miteinander umgehen? Was ist wichtig? Was braucht jemand? Wie wollt ihr euch hier gegenseitig Feedback geben? Weil das ist auch eine Form von Feedback. Und das für sich zu beobachten, ey, tritt es jetzt einmal auf, dass die Kollegin hier in den Raum rennt, ne? Oder ist es jede Woche so, dass sie in die Therapie kommt und ich empfinde das als störend gerade? Und das ist, denke ich, da das Maß zu finden und ja, einfach zu beobachten, wie oft tritt denn dieses Verhalten auf? Was hat das Verhalten vielleicht auch mit mir zu tun? Ne? Das ist ja auch etwas, auch bei sich mal zu gucken, ne? Was ist mein Anteil an der Situation, liebevoll zu schauen. Ich denke, da haben wir alle unseren Anteil dran. Und letztendlich ist eine gesunde Grenze zu setzen, einer anderen Person Klarheit zu geben. Ne? Also ich habe zum Beispiel in einer Zahnarztpraxis eine zahnmedizinische Fachangestellte, die kommt rein und da wissen alle, wenn die ihren ersten Kaffee getrunken hat, sprich sie an. Vorher nicht. So. Und die sagt es ganz transparent. Sie meint, oh Leute, vorher bitte, ich kann das nicht. So. Ich muss erst mal ankommen. Ne? Denn wenn ich das Kind morgens in die Kita gebracht habe, ich ziehe mich erstmal um, mache mir einen Kaffee und wenn ich meine Kaffeetasse in der Hand habe, das ist euer Zeichen, dann bin ich sowas von hier, dann bin ich wirklich angekommen. Und auch sowas kann total hilfreich sein. Und da möchte ich auch sagen, auch Führungspersonen haben Grenzen. Das Gleiche gilt für Führungspersonen. Ich habe Kontakt mit einer Führungsperson, die zum Beispiel zu mir mal ganz vertrauensvoll gesagt hat, Lisa, nachmittags kriegen es meine Kinder ab. Ich reiße mich den ganzen Tag zusammen und versuche für alle da zu sein und nachmittags merke ich, das Fass ist voll und meine Kinder kriegen es ab und es muss sich ändern. Weil sie sich zum Beispiel nicht getraut hat, ihrem Team gegenüber Grenzen zu sagen, hey, das ist mir gerade zu viel, ich habe da gerade keine Kapazitäten für, weil sie so das Abbild einer guten Führungskraft hat. Ich bin immer und uneingeschränkt für mein Team da. Die können mich Sonntag, Samstag, nachts, die können mich immer anrufen. Ich bin immer da und das funktioniert nicht dauerhaft gesund.
Okay. Ich finde
es hier auch nochmal ein
Entschuldigung,
gutes
Sabrina,
Zeichen.
Ja.
Sorry, ein gutes Ach, Zeichen, gut. Was du gesagt hattest, im Sinne von, dass es sich dann eben auf andere Bereiche auswirkt. Was ja nochmal zu unserer Frage 3, glaube ich, wie kann sich es denn noch auswirken, einfach nochmal zeigt. Ne? Vielleicht kriegt es dann der Partner ab oder die Kinder oder sowas. Das wollte ich einfach nochmal zusammenfassen. Vielen, vielen Dank dir dafür. So, Robert, jetzt lass ich dich.
Der Dipflaschist hat wieder dazwischen geredet.
Richtig intellektuelles Programm hier. Ich lerne ja auch richtig was.
Ich auch.
Wir
kommen mal zur nächstgrößten Ebene. Jetzt haben wir die Klientinnen besprochen. Wir hatten das Kollegium jetzt gehabt. Jetzt gehen wir mal eine Nummer etwas größer. Und zwar arbeitet man ja in der Regel auch in Einrichtungen, sei es jetzt Praxen oder Kliniken. Da ist eben auch die Frage, manchmal das Problem, dass unsere Arbeit begrenzt wird. Also unser Tun wird begrenzt, unser Handeln wird begrenzt. Vielleicht wird auch die Form der Ergotherapie nicht so betrachtet, wie wir es betrachten eigentlich. Gerade, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich hatte früher zum Beispiel eine Leitung, die eine Physiotherapeutin war. Das heißt, da gab es natürlich dann schon Problematiken. Und hier ist natürlich die Frage, wenn wir unser Vorhaben nicht so ausleben können, wie wir das gern möchten, das heißt, die Ergotherapie so leben und so leben können, wie wir es möchten. Wie können wir uns da abgrenzen, beziehungsweise gerade wenn es viele Rückschläge gibt, kann es ja auch zur Hoffnungslosigkeit kommen, vielleicht zu Demotivation. Wie grenzen wir uns da ab?
Das kann schon ultra frustrierend sein, ne? Gerade wenn ich mir so meine engagierten Teams angucke, die versuchen da wirklich so eine kleine Revolution zu schaffen und es ist ultra cool und gleichzeitig, die Klinikleitung hat entschieden, wie oft ich das höre und ja, was das tatsächlich auch für Teamkonflikte auslösen kann, ne, aus dieser Frustration heraus, aus diesem Stress, ey, das bringt hier alles nichts und die anderen sagen, hey, jetzt müssen wir erst recht weitermachen und so, die schon so auf die Barrikaden gehen und die anderen sagen, ach komm, lass gut sein, wir haben jetzt schon so viel Energie reingesteckt, also ein wirklich total reales Szenario und was ich diesen Teams immer sage, okay, inwiefern können wir Einfluss darauf nehmen, was die Klinikleitung sagt? Inwiefern habt ihr versucht, mal einen Dialog zu suchen? Bei manchen ist es möglich, bei manchen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Da gibt es dann die therapeutischen Gesamtleitungen oder die Ergoleitung, Physioleitung, wie auch immer, die dann da alleine vorstiefeln und sagen, ja, mal, das ist vielleicht nicht so gut, ne? Denn da irgendwie gegen, ja, aber betriebswirtschaftlich, ach so, ja, so, und dann stiefeln sie wieder ab und denken so, ja, ich habe es ja versucht, ne? Also da die erste Frage, die ich immer stelle, hey, könnt ihr euch da irgendwie zusammentun? Dann eher als Team, was können wir tun? Oder zweite Frage ist, das ist jetzt so, wie es ist, das ist richtig doof, das verstehe ich auch, ne? Da dürfen einmal alle richtig schimpfen, weil manches ist auch nicht nachvollziehbar, das verstehe ich auch. Also manche Entschlüsse, da sitze ich da auch und denke mir, ja, das ist halt scheiße, also das darf man auch so benennen, ne? Das macht keinen Sinn, das ist doof, das bringt unseren Beruf gar nicht voran, ganz im Gegenteil. Ne? Dann rege ich mich auch auf, das bin ich voll in der Empathie und dann überlegen wir, okay, was können wir jetzt, was ist das Bestmöglichste, was wir rausholen können? Wie können wir hier im Kleinen unsere kleine Revolution schaffen? Was können wir trotzdem bewegen, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir bewegen können und uns nicht so sehr davon aufhalten lassen oder unseren Fokus darauf legen, ja, das dürfen wir nicht und das nehmen sie uns weg und hier streichen sie irgendwas und was auch immer. Also manchmal ist es, ich verstehe, dass es manchmal echt eine Katastrophe ist und da würde ich sagen, bündelt eure Kräfte, macht eine Sonderteamsitzung oder nehmt Zeit aus eurer Teamsitzungszeit und überlegt euch gemeinsam, wie können wir noch mehr rausholen? Welche Argumente können wir vielleicht noch bringen, dass ihr euch nicht gleichgeschlagen gebt, sondern ihr seid die Expertinnen und Experten unseres Berufs. Und wenn ihr gute Ideen habt, ihr könnt das untermauern, ihr könnt das super gut argumentieren. Und ein Versuch ist es immer wert, finde ich. Und sonst schaut einfach, wie könnt ihr das Bestmöglichste für euch rausholen. Das ist, glaube ich, die Form, damit umzugehen. Ich denke, in die Aktivität zu gehen, ist vielleicht ein guter Weg, bevor wir ja da ins Resignieren gehen, auch wenn ich das Resignieren manchmal auch verstehen kann, ne? Aber ich wünsche mir das natürlich für unseren Berufsstand, Leute. Denn hört ihr Performance Skills Podcast, ladet euch einfach nochmal auf und sagt, so, und jetzt ist das recht.
10 Euro kriegst du später, Lisa. Dann.
Danke, danke.
Nee, aber das ist schön, dass du es so ansprichst. Eben diese Teamgemeinschaft finde ich sehr gut. Ich habe es kennengelernt. Ich habe ja vielleicht auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass es bei mir in der Klinik immer noch ein sehr veraltetes Bild gibt von der Ergotherapie und dass auch Wert gelegt wird, zum Beispiel eine spezielle Fühlgruppe durchgehend laufen zu lassen, die, wenn die Ergos nicht da sind, die Physios auch gerne übernehmen können. Also so, und die wird gemacht, egal was, die wird gemacht.
Mhm. Und das was, heißt eine Fühlgruppe?
Ja, eine Fühlgruppe für Polyneuropathie. Das heißt, da krallst du professionell den Raps. Mhm. Und das ist ganz arg wichtig der Klinikleitung. Und wir haben dann überlegt, was können wir denn stattdessen machen, noch drumherum, wenn es der Klinikleitung dann so wichtig ist. Wir machen eine Edukation, was ist denn eigentlich Polyneuropathie? Wir machen was, wie fühlt sich denn das an? Welche Probleme ergeben sich denn daraus für Sie im Alltag? Ein Patient hatte, also das kommt tatsächlich öfters vor, dass die dann erst hier merken, dass die, wenn sie laufen, eigentlich gar nichts merken und sich auch mal gerne in den Nagel eintreten oder sowas, ne, um so ein bisschen diese Fühlgruppe quasi auf das Maximale auszuweiten, was den Alltag in irgendeiner Art und Weise gestalten kann. Auch das kann eine Möglichkeit sein, so eine Mini-Revolution zu starten und dann quasi in den Gegebenheiten zu schauen, dass man dahingehend überzeugt, dass es wichtig und richtig ist, was man macht.
Ja, also oftmals fehlt es ja wirklich an Aufklärung. Und da sehe ich ganz klar, das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht erwarten von irgendjemandem, dass irgendjemand das mal versteht. So. Und ja, ich weiß, es ist nervig. Wir machen das alle seit Jahren. Ich bin ja auch in eurem Boot, ne? Ergotherapie. Ja, lassen wir jetzt. Aber das ist, wir sind halt noch nicht fertig. Sagen wir mal so. Es gibt noch was zu tun. Und da können wir uns nur zusammentun, um das Bild von Ergotherapie zu kommunizieren, was wir da draußen auch in den Köpfen haben wollen, ne?
Wir haben jetzt verschiedene Szenarien angesprochen, ja, im Umgang mit Klient, im Arbeitsteam oder auch in einem Setting, in dem man ist, Klinikpraxis, die einen begrenzen kann. Wenn man jetzt sagt, oh ja, da habe ich ein Problem, da hätte ich jetzt gerne noch mehr Infos irgendwie, weil ist zwar schön, dass es hier angesprochen wurde, aber natürlich können wir jetzt hier in der Tiefe nicht so tief gehen. Lisa, hast du uns da nochmal Buchquellen oder auch Folgen aus deinem Podcast, die du hierhingehend empfehlen kannst, die sich Leute da nochmal nachhören können, um da nochmal Input zu bekommen?
Ich habe eine Podcast-Folge zum Thema Grenzen setzen, welche Formen es gibt, Sätze, die du sagen kannst, um verschiedene Grenzen zu wahren. Da könnt ihr super gerne mal in den Wordseed-Podcast hören. Wenn ihr Grenzen setzen eingibt, werdet ihr es finden. Ansonsten könnt ihr es vielleicht auch in die Shownotes tun oder wie auch immer. Ne? Ihr schaut mal. Und ansonsten gibt es bald eine Quickseed-Fortbildung von mir. Es ist eine kleine, kurze, knackige Fortbildung von 45 Minuten. Da sprechen wir über gesunde Grenzen. Das wird auch immer aufgezeichnet für diejenigen, die nicht live dabei sein können. Und da gehen wir auch nochmal in das Thema rein. Und ihr könnt mir auch dann super gern Fragen stellen. Das ist das, was mir spontan einfällt. Und den Thema-Artikel lesen, da wird das Thema auch behandelt. Genau, also letztendlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten.
Stellen wir natürlich sehr, sehr gern drunter, sodass jeder darauf zugreifen kann.
Vielen Dank, 10 Euro gebe ich dir später.
Sehr gut. Kann ich ja meine behalten, Lisa.
Ja, können wir so machen. Sind wir quitt jetzt.
So, wir kommen zur vorletzten Frage. Und zwar die Essenz. Jetzt weiß ich, dass ich da irgendwie ein Problem habe mit der gesunden Abgrenzung. Also ich merke das irgendwie und denke mir, ich höre mir jetzt diese Podcast-Folge hier an und frage mich, ja gut, jetzt gehe ich morgen wieder meine Arbeit in die Praxis, in die Klinik oder wo ich halt sonst auch so immer arbeite und möchte gern damit mehr beginnen oder mich darin fokussieren. Was wäre denn der erste Schritt aus deiner Sicht? Also wie kann ich mich auf morgen vorbereiten und was sollte ich im Arbeitsablauf beachten?
Den ersten Schritt hast du schon getan, du hast es für dich reflektiert und warst ehrlich zu dir selbst, dass du merkst, oh, da habe ich ein Thema. Zweiter Schritt ist, zu kommunizieren, zum Beispiel mit einer Person, der du vertraust, vielleicht im Team, Führungskraft oder vielleicht auch einer anderen Person, um dann für dich zu schauen, okay, welche Form der Grenzen wurde überschritten. Es gibt immer noch viele Menschen, die zum Beispiel nicht über physische Übergriffe sprechen, weil es einfach sehr schambesetzt ist. Und ich wünsche mir eine große Sensibilität dafür. Niemand muss angefasst werden oder weiteres, ne? Also was ich, wie gesagt, in Klinikteams mitbekomme. Bitte schafft eine Kultur in eurem Team. Ne? Wie wollen wir damit umgehen, wenn eine Kollegin oder ein Kollege vielleicht sogar Angst hat, in eine Behandlung zu gehen? Ne? Weil darüber wird oft wirklich nicht gesprochen. Also das ist echt, weil ich will ja auch nicht so übertreiben. Das sind typisch Therapeutinnen und Therapeuten. Ja, ich will ja den Hund nicht in der Pfanne verrückt machen oder wie auch immer, ne? Oder die aus der Mücke im Elefanten oder wie man das alles sagt. So, Sprichwörter sind irgendwie so meins, Leute. Aber das ist tatsächlich etwas, oh, ich will ja nicht so übertreiben und so, da muss ich ja, das muss ich abkönnen. Und schafft eine Kultur, in der ihr drüber sprecht und überlegt dir für dich, hey, wenn du so Schwierigkeiten hast, dich abzugrenzen, was versucht es ein bisschen zu konkretisieren, was ist es genau? Ist es, dass du dir wahnsinnig Gedanken drüber machst, dass es dir emotional wahnsinnig nahe geht, dass dein sozialer Akku sowas von leer ist nach so einer Arbeitswoche? Was ist es genau? Oder sind es mehrere Dinge, dass du das für dich als erstes erstmal aufdröselst, wie ein kleiner Detektiv, dass du dann die Lupe draufhältst und mal ganz genau hinschaust, weil je genauer deine Analyse ist, desto besser kannst du Maßnahmen ergreifen, um zu schauen, okay, dir gehen Sachen emotional total nah. Was könnte eine gute Kompensationsstrategie sein? Ne? Ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten deswegen auch nicht mehr Vollzeit. Ne? Oder versuchen andere Strategien für sich oder Ausgleiche zu finden. Sport, manche machen Achtsamkeit, Meditation, was Kreatives. Es kann total unterschiedlich sein. Und schau da für dich, was vielleicht eine geeignete Maßnahme wäre oder auch wirklich Kommunikation trainieren, dass du dich traust, das zu sagen, wenn es dir zu viel wird, weil das ist auch ein Punkt, dann ist es dir klar in dem Moment und verurteilst dich danach, nein, toll, jetzt hast du wieder nichts gesagt. Da wird es meistens nicht so viel besser von, sondern dass du für dich übst, dir Sätze zurechtlegst, was kannst du in solchen Situationen sagen und das, was du befürchtest, was da kommt als Reaktion, ich kann ja jetzt schon mal ein kleines Geheimnis verraten, so schlimm wird es nicht. Also du bist da schon sehr kreativ, was das Ausmalen angeht, wie dramatisch es wird. Zieh mal ein paar Prozentpunkte ab, so dramatisch wird es nicht. Ne? Und es sind deine Grenzen und das ist ganz wichtig. Fang erstmal an, deine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Ne? Das.
Super. Vielen Dank, Lisa. Wir würden zur letzten Frage kommen. Diesmal hat sie gar nichts mit der Inspiration zu tun, weil du ja schon mal bei uns warst. Deswegen werden wir die Frage jetzt nicht nochmal stellen. Sondern wir haben sie wirklich sehr, sehr global gehalten. Was würdest du denn heute verändern, was morgen Auswirkungen auf die ganze Welt hätte? Auf die ganze.
Boah, geile Frage. Lisa for President. Die ganze Welt. Ich würde alle Werbeplakate auf der ganzen Welt austauschen und gegen Kommunikationsstrategien und Tipps für ein gesünderes Miteinander tauschen. Und ich glaube, wenn da mehr Leute mit konfrontiert sind jeden Tag, ich habe die Hoffnung, wirklich, ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, dass das ein bisschen was mit unserem Miteinander macht. Das würde ich heute verändern. Also runter mit den Werbeplakaten, hin mit den Kommunikationsstrategien.
Das ist gut.
Das finde ich echt schön und mega produktiv. Also ne, wirklich was zum Mitnehmen, zum Denken, zum warum sagt man das so? Das fände ich richtig gut.
Das ist ja schon ganz, ganz gut, ne?
Ja. Ich wollte erst sagen, eigentlich habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich dachte erst Kommunikation als Schulfach, da denke ich, ach, die Erwachsenen, die Kinder sind ja gar nicht das Problem, dachte ich. Nee, Lisa, wir müssen, nee, bis das Früchte trägt, ey, das dauert, ne? So. Da bin ich ein Dino. So. Deshalb dachte ich, nee, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, Leute. Also,
ich stelle mir nur gerade den Times Square vor in New York.
Ja.
Es wird spannend, genau, mit den Kommunikationstechniken.
Sag bitte und danke, sei wertschätzend. Ne? Wie spreche ich Wertschätzung aus? Toll, oder? Also ich finde das fantastisch. Also,
weil das ist ja so, dass die Werbeplakate einen da erschlagen förmlich.
Genau, und dann erschlägt dich, sag danke.
Danke.
Sei nett.
Oh, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir hatten unglaublich viel Spaß mit dir, auch schon vor der Folge.
Das stimmt.
Und bedanken uns wirklich, dass du dieses Thema mit uns aufgearbeitet hast. Du bist ja auch sehr die Fachfrau mittlerweile für Kommunikation. Und ich finde es wirklich toll mit deinen Angeboten. Und von daher hört gerne in den Podcast auch von Lisa rein. Und falls ihr Fragen, Themen, Feedback habt, könnt ihr das gerne unter info@performance-skills.de an uns senden oder auch über Instagram unter eine direkte Nachricht oder unter unseren Post. Und vergesst nicht, auch eure Strategien, von denen wir vorher gesprochen haben, die ihr nutzt zur Abgrenzung, ob ihr zum Beispiel die Kleidung in der Praxis oder Klinik lasst oder ob ihr Musik hört oder ob ihr Sport macht, unter den Post zu schreiben, damit wir alle profitieren können und diese Strategien auch vielleicht für uns ausprobieren können. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss,
Vielen
bis
Dank.
zur nächsten
Tschüss.
Folge. Tschüss.
Performance Skills, der Pod.